Wir wollen heute Morgen den zweiten Brief der Thessalonicher uns nochmal angucken. Wir wissen leider schon, dass Paulus diesen Brief auf seiner zweiten Missionsreise schreibt. Er schreibt ihn an die junge Gemeinde in Thessalonich und er schreibt ihn im Jahre 51 nach Christus aus Korinth. Er schreibt ihn mit dem Ziel, die Christen dort in Thessalonich zu einem gottgefälligen Leben zu ermutigen, durch das rechte Verständnis des Evangeliums. Er erklärt Dinge, die sie ja nicht gesehen haben oder durcheinander gekommen waren und die dazu geführt haben, dass sie ein Leben führten, was nicht gottgefällig war, was nicht zu dem passt, dass sie sich Nachfolger Christi, dass sie sich Christen nannten. Wir haben gesehen, dass dieser Brief nötig war, weil Verwirrung in der Gemeinde war, Durcheinanderkommen, Probleme, ja, durch falsche Lehren. Wir hatten im 2. Thessaloniker 2 in den ersten drei Versen das besonders klar gesehen. Dort heißt es:
Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen.
Ja, hier ist die Rede von einem angeblich von Paulus stammenden Brief. Dort haben andere Leute vorgegeben, einen Brief von Paulus geschrieben zu haben, oder dass der Brief von ihm sei. Und sie haben Verwirrung in die Gemeinde gebracht, insbesondere über die Themen Tag des Herrn und Wiederkunft des Herrn. Wir haben gesehen, dass der Tag des Herrn ein Fachbegriff ist in der Bibel für eine Gerichtsperiode Gottes über diese Erde. Ganz am Ende dieser Zeit, der Tag des Herrn, ein Begriff für die Gerichtsperiode Gottes am Ende der Zeit, dieser Weltzeit, und die Wiederkunft des Herrn in zwei Phasen zu teilen ist. Einmal in die Wiederkunft für seine Heiligen, das ist das, was wir erwarten, die Entrückung der Gemeinde, und dann die Wiederkunft des Herrn mit seinen Heiligen auf den Ölberg. Also Tag des Herrn, Gerichtsperiode, Wiederkunft in zwei Phasen, für seine Heiligen und mit seinen Heiligen. Das haben wir uns auch nochmal grafisch angeschaut. Ihr gut zu erkennen, diese Gerichtsperiode, Drangsal, das tausendjährige Reich, wird als Tag des Herrn bezeichnet und die Wiederkunft des Herrn in zwei Phasen, einmal für seine Heiligen, die Entrückung und dann die Wiederkunft mit seinen Heiligen auf dem Ölberg. Paulus erklärt dann, dass es jetzt in diesem Zeitalter der Gemeinde, in dem wir stehen, schon einen Geist gibt oder die Gesinnung gegen Gott, die war ja schon von Beginn an da, dass das Prinzip jetzt schon da ist, aber noch zurückgehalten wird. Und dann erklärt er, dass sich das immer mehr offenbaren wird, dieses Prinzip der Rebellion gegen Gott, immer mehr zur Auswirkung kommen wird, bis es dann in der Drangsalzeit durch den Antichristen im Besonderen verkörpert und ausgelebt wird. Aber noch sind wir nicht in dieser Drangsalzeit, denn sie ist ja nach der Entrückung der Gemeinde, Und noch gibt es etwas, was zurückhält. 2. Thessalonicher 6 bis 8 lesen wir mal.
Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit der geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden.
Wir haben die Formulierung einmal das, was zurückhält, eine Sache, die zurückhält, und im gleichen Vers oder wenig später eine Person, der zurückhält. Und wir haben überlegt, wer ist das? Wen trifft diese doppelte Beschreibung zu? Und wir haben gesehen, es ist nicht die Gemeinde, es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird dem griechischen Symbol als sächlich eine Sache bezeichnet, als auch als Person und als Person angesprochen. Es ist nicht der Heilige Geist im Allgemeinen, sondern in seiner Funktion in der Gemeinde, in jedem Gläubigen, dass er dauerhaft dort wohnt und den Gläubigen umgeschaltet in das Bild, in den Charakter Jesu Christi. Also nach der Entrückung der Gemeinde ist der Heilige Geist nicht im Allgemeinen weg, von der Erde weg, sondern in seiner Funktion in den Gläubigen zu wohnen und sie in das Bild Jesu Christi umzuschalten. In seiner Funktion Menschen von ihre Sündhaftigkeit zu überführen, sie Gott erkennen zu lassen, ist natürlich noch da und wirkt weiter, auch nach der Entrückung der Gemeinde. In dieser Drangsalzeit, wenn die Gemeinde entrückt ist, wenn der Heilige Geist in der Funktion, in den Gläubigen dauerhaft zu wohnen, sie umzugestalten, von dieser Erde genommen ist, wird dieses Prinzip der Gottlosigkeit ja in besonderer Weise offenbaren. Und der Antichrist verkörpert das, und der wird eine Vielzahl von Menschen und Tieren um sich scharen, um gegen Gott zu kämpfen. Aber wir haben auch gesehen, dass wenn Christus wiederkommt, ist nicht so mit Ach und Krach ein langen Kampf geben wird, bis er endlich gegen den Antichristen ankommt, sondern wenn Christus wiederkommt, wird er seine Souveränität, seine absolute Überlegenheit über diesen Antichristen, der die ganze Erde, wenn man so will, mobilisiert, zeigen. Und das haben wir in Vers 8, 2. Kapitels gesehen.
Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes.
Ja, wenn Christus wiederkommt, wird er nicht erst mit dem Antichristen kämpfen, sondern er wird einfach so sagen, weg mit dir, ein Schuss. Mit dem Hauch seines Mundes wird er und die, die ihm folgen, alle vernichtet sein in einem Augenblick. In dieser Drangsalzeit, aber auch schon davor, in der Hinführung dahin, wird es viel Verwirrung, Lüge, Zeichen und Wunder, die Menschen glauben gegen der Antichrist oder der Teufel, der dahinter steckt, macht alles nach, was Christus gemacht hat. Er hat sich ja als Messias durch Zeichen und Wunder zu erkennen gegeben. Der Teufel und personifiziert dann im Antichristen wird das nachmachen, aber wir brauchen keine Angst haben. Diese Verwirrung, dass man Zeichen und Wunder vom Teufel glaubt, ja, ist nicht so, dass wir nicht anders können, dass wir einfach darauf reinfallen, sondern im Vers 10 kriegen wir gesagt,
und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.
Dass man auf Zeichen und Wunder vom Teufel reinfällt oder sie glaubt, dann meint, dass der Antichrist dann der Messias wäre, liegt daran, dass man die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat. Und verloren gehen tun die, die das nicht getan haben, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Die Wahrheit ist das Evangelium, die Wahrheit ist offenbart, der Wille Gottes. Die Wahrheit ist das, was sie heute in der Bibel gesagt kriegen. Aber, das sehen wir auch in diesem Vers, es nützt uns nichts, diese Wahrheit zu haben. Vielleicht ein Bücherregal, geschenkt irgendwann, hat man ja in den deutschen Haushalten. Meistens Bibel, oft sogar mehrere. Aber die Wahrheit an sich nützt nichts. Sie muss persönlich angenommen werden. Und hier heißt es, die Liebe zur Wahrheit haben sie abgelehnt. Wenn wir Gottes Wort nicht ernst nehmen und nicht persönlich annehmen, nützt es nichts. Dann gehst auch du verloren. Du kannst vielleicht das Evangelium kennen, rauf und runter, aber wenn du es nicht persönlich annimmst, wirst du ewig verloren gehen. Aber wenn du es persönlich annimmst, kannst du gerettet werden. Und nun kommen wir im dritten Kapitel zu dem eigentlichen Anlass des Briefes. Der unordentliche Wandel von einigen aufgrund dessen, dass sie bestimmte Dinge falsch verstanden haben. Aber bevor Paulus das erklärt, diesen unordentlichen Wandel und wie er zum gottgefälligen Wandel werden kann, kommt noch ein Einschub, die Verse 1 bis 3 des dritten Kapitels.
Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
Paulus bittet die Gläubigen in Thessalonich, dass sie für ihn beten. Dass sie für ihn beten, damit er das Wort, er und das Team um ihn, das Evangelium und die Wahrheit verkündigen kann und dass es ungehindert läuft. Dass Menschen es hören und annehmen. Ja, wir haben gesehen, das Prinzip der Gottlosigkeit ist schon ein Wirken. Der Teufel ist gegen Gott. Der will nicht, dass Gottes Wort verkündigt wird und der will noch weniger, dass Menschen es hören und annehmen. Also will er es hindern. Und Paulus bittet darum, dass wir oder dass die Gläubigen Thessalonich, dass alle, die Gott nachfolgen, darum bitten, dass Gottes Wort ungehindert wird, laufen kann, verkündigt werden kann, angenommen werden kann. Weil nicht alle Menschen gut sind oder im Glauben sind, sondern es sind auch böse Menschen, die Gottes Wort eben nicht annehmen, die vom Teufel benutzt werden, gegen Gottes Wort aufzutreten oder auch wirklich böse Dinge zu tun, nicht nur gegen das Evangelium, sondern insgesamt Böses und das Evangelium hindern. Aber auch das sehen wir hier, dieses Gebet darum, dass wir, dass Gottes Wort ungehindert verkündigt werden kann, angenommen werden kann, ist nicht deswegen nötig, weil Gott nicht anders könnte, sondern, das sehen wir hier im letzten, in Vers 3, der Herr wird euch stärken und bewahren vor den Bösen. Gott kann und wird das souverän tun. Aber er will auch, dass wir als Kinder Gottes dafür beten, dass uns das bewusst ist, dass wir dafür ringen, dass es uns wichtig ist, dass Gottes Wort verkündigt wird und angenommen wird. Ja, jetzt kommt die Überleitung zu dem eigentlichen Problem, Verse 4 und 5.
Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus.
Paulus schreibt hier klar, dass er es den gläubigen Thessalonich zutraut, dass sie das, was sie jetzt schon tun, jetzt erklärt es ihnen gleich, noch mehr in Zukunft tun werden. Und Paulus erklärt ihnen jetzt, ist das Wort für uns ziemlich hart klingt, gebieten. Er erklärt es ihnen und Gottes Wort, weil es Gottes Wort ist, ist es ja ein Auftrag, ein Gebot. Deswegen gebietet er es, weil sie Gottes Wort ist einfach und das richtig verstehen, die Autorität hat, dass so unser Verhalten einfach ja mit Autorität angeht. Das, was wir in Gottes Wort lesen, ist einfach Gebot, ist einfach Autorität, ist für uns verbindlich und das ist nicht freie Ermessenssache. Gottes Wort ist nicht, ja, wir lesen es mal, wenn es uns gut gefällt, dann machen wir Dinge oder belassen es, wenn es uns nicht gefällt, sondern was Gottes Wort, was das Evangelium sagt, ist Gebot, ist absolute Autorität für unser Leben. Paulus ist davon überzeugt, dass die Gläubigen in Thessalonich das zum einen, soweit sie es wissen, eh schon tun und auch in Zukunft tun werden und deswegen ist er freimütig, ihnen Dinge zu erklären. Und jetzt kommt das eigentliche Anliegen, warum er diesen Brief schreibt.
Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen.
Wir sehen hier, es geht darum, dass einige, die sich Christen nennen, in Thessalonich unordentlich wandeln, unordentlich leben. Das heißt nicht entsprechend dem, was das Evangelium sagt. Und Paulus erklärt ihm, dass das Missionsteam, das Paulus erbote, das Recht gehabt hätte, sich von den Thessalonikern versorgen zu lassen. Wir erinnern uns vielleicht an Vers, der Ochse, der Drisch, den sollst du nicht das Maul verbinden. Jemand, der vollzeitig das Evangelium verkündigt, soll auch davon leben können, soll auch durch den, die erst verkündigt, versorgt werden. Aber Paulus hat von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht. Er hat für seine eigene Belange, für sein eigenes Essen, für seinen Unterhalt gearbeitet. Er hat also doppelt gearbeitet. Einmal für seine Versorgung und dann für die Evangeliumsverkündigung. Und das erklärte jetzt, das hat er getan, damit er ein wirklich gutes Vorbild ist und niemand hinterher sagen kann, Paulus hat sich auch von euch durchfüttern lassen und deswegen mache ich das auch, sondern dass man sehen kann, Paulus hat fleißig für seinen Unterhalt gearbeitet und das Evangelium verkündigt und bedingungslos für Gott geliebt. Es ist gut, wenn man an Christus glaubt, und jetzt waren ja die Probleme da in Thessalonich aufgetreten, dass Verwirrung herrschte und vielleicht einige gesagt haben, wenn wir sowieso in der letzten Zeit sind, aus diesem falschen Denken heraus, wenn sowieso Christus bald morgen oder übermorgen wiederkommt, dann brauchen wir gar nicht mehr zu arbeiten, dann verkündigen wir nur das Evangelium, lassen wir uns von den anderen versorgen. Vielleicht waren auch welche dabei, die gemerkt haben, Mensch, hier sind hier so viele, die Christus angenommen haben und ich schreibe mich da jetzt auch drunter. Und dann werde ich durch die Gemeinschaft versorgt. Das ist toll. Das war vorher. In dieser gottlosen Gesellschaft hat jeder nur an sich gedacht. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, jemand anders Essen zu geben, ihn zu versorgen. Nur einfach aus Nächstenliebe. Das gab es in der Zeit nicht. Und jetzt in dieser Gemeinschaft der Christen war es normal, dass man andere versorgt, dass man einlädt und sagt, Karriere, du kannst auch bei uns essen. Ist das an sich schlecht? Ist das falsch? Kann ich das so genau erkennen, ob jemand das ausnutzt oder nicht? Da schreibt Paulus ja auch in dem nächsten Vers.
Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss, doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder.
Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Also es ist gut und richtig, zu teilen, anderen zu helfen. Aber Paulus weiß, diejenigen, die das tun, die sich helfen lassen, obwohl sie eigentlich die Fähigkeiten hätten, sich selber zu versorgen, ordentlich zu wandeln, fleißig zu arbeiten, für ihren eigenen Unterhalt Sorge zu tragen, die weist er klar an, wenn ihr euch Christen nennt, wenn ihr sagt, ihr folgt Christus nach, dann haltet euch auch an seine Anweisungen. Denn das haben wir euch vorgelebt, das schreiben wir klar in dem Brief. Wer Christ ist, wer sich als Christ bekennt, sollte sich auch an Gottes Anweisungen halten. Und das ist fleißig zu sein, sich selber zu versorgen, wenn das geht. Und mitteilsam. Und er weist auch die an, die anderen helfen. Es ist gut, anderen zu helfen. Und wir sollen das auch tun. Aber es, sich Christ zu nennen und nur auf Hilfe angewiesen zu sein und selber träge und faul zu sein, nicht das zu tun, was sie eigentlich sollen, ist nicht richtig. Passt nicht zusammen. Aber auch hier wird klar gesagt, jemand, der sich Christ nennen lässt, sich als Christ sieht, aber nicht nach Gottes Wort wandelt, sondern wir nicht als Feind ansehen, als Gegner, weil wir nicht ins Herz gucken können, es können auch Missverständnisse sein, sondern wir sollen ihn als Bruder zurechtweisen, Dinge sagen. Nicht einfach hinnehmen, nicht einfach tolerieren und durchwinken, als Bruder liebevoll, aber doch zurechtweisen. Wir müssen schon die Dinge ansprechen, die falsch sind. Aber nicht als Feind, sondern als Bruder. Wir sehen das ja auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, ist das, dass wir mit jemandem, der sich Christ nennt, der bekennt, zu Christus zu gehören, aber sich nicht an Gottes Wort hält, keine Gemeinschaft haben sollen. Das sehen wir hier auch. Da wird gesagt, wir sollen nicht mit ihm essen. Da geht es natürlich um das Essen der Gemeinschaft, nicht um die Familienangehörigen, der Ehepartner und die Kinder, die dann sagen sollen, mit dir essen nicht mehr oder sitzen wir nicht mehr an einem Tisch. Es geht um die Gemeinde, um die Gemeinschaft, dass wir jemand, der sich als Christ bekennt, ohne sich an Gottes Wort zu halten, öffentlich kennzeichnen sollen, bekannt machen sollen, das passt nicht zusammen. Und wenn derjenige daran festhält, sich nicht korrigieren lässt, nicht zurechtbringen lässt, wir dann keine Gemeinschaft mit ihm haben sollen, damit er sich schämt, damit er umkehrt. Nicht um ihn fertig zu machen oder ihn als Feind zu sehen, das haben wir ja klar, sagt Paulus noch klar, sondern mit der Gesinnung, ihn wieder zu gewinnen, zum Gehorsam zu bringen, dass er gottgefällig, gottgemäß lebt, ordentlich wandelt. Paulus schließt dann mit den Versen 16 bis 18.
Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief. So schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
Wenn wir, die gläubigen Thessalonicher, wie heute, uns an Gottes Wort halten und an die guten Vorschriften, die er uns gibt, dann wird der Frieden, den Gott darin angelegt hat, den Gott uns vorhat, auch in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft immer mehr zur Auswirkung kommen. Gott ist es, der uns Frieden gibt, durch seine Anweisungen, dadurch, dass wir sie halten, auch. Und er wird diesen Frieden unter uns wirken in aller Weise. Der Herr ist mit uns, er befähigt uns zu dem, dass wir uns an seinen Anweisungen halten. Dann wird noch ein Thema angesprochen, der Gruß meiner, des Paulus, mit meiner, des Paulus Hand. Wir haben ja gesehen, Problem in Thessalonich war unter anderem ein Brief, der gar nicht von Paulus stammte, aber den andere gesagt hat, der ist von Paulus. Und Paulus schreibt jetzt hier, ich zeige euch, wie ich schreibe, ihr schreibt oder schreibt den Gruß, jeder kann seine Handschrift sehen. Und dadurch könnte man dann jeden anderen Brief, der angeblich von Paulus stammen soll, vergleichen und gucken, passen diese Handschriften zusammen. Ja, Paulus gibt dieses sichere Zeichen, die Handschrift von jemandem ist ja einmalig, gibt es in Thessalonichern, damit dieses Problem nicht wieder auftritt. Wir haben es heute gut, wir brauchen nicht mehr so zu prüfen. Wir haben heute die Bibel vorliegen, das Neue Testament und das Alte, die Bibel mit ihren 66 Büchern. Das ist geprüft. In der Christenheit damals, in der neutestamentlichen Christenheit, wurde sorgfältig geprüft und alles, was falsch ist, was nicht von Gott inspiriert, was nicht apostolisch autorisiert ist, wurde ausgesondert, wurde nicht ernst genommen. Ist natürlich gut, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, aber keine Angst für die, die das nicht können oder wollen. Wir können heute dem Neuen Testament vertrauen, das ist geprüft, das ist Gottes Wort, das hat Autorität. Und wir brauchen nicht auf die Angst zu haben, auf falsche Briefe reinzufallen, wie damals in Thessalonich. Paulus schreibt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das ist sein Wunsch, das ist sein Gebet, dass Christus wirklich in uns wirkt und zur Auswirkung kommt. Der Kerngedanke des zweiten Thessalonicher Briefes, einen ordentlichen christusgemäßen Wandel, wer sich Christ nennt, der soll auch so leben, wie Gott es in seinem Wort sagt, ist nicht nur hier in diesem Brief zu finden. Und ich möchte nochmal eine andere Stelle anführen. 1. Johannes 2, Vers 6, da steht das Gleiche.
sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jeder gewandelt ist.
Wie jener, wie Christus gewandelt ist. Wer sich Christ nennt, der ist auch, sagt Gottes Wort, verpflichtet, so zu wandeln wie Jesus. Das ist natürlich nochmal zu groß. Aber das Neue Testament erklärt auch, wie das geht und was damit gemeint ist. Christsein, Nachfolge ist nicht etwas, was man sagt, ja, okay, jetzt ein bisschen, ist ganz schön und so, sondern es ist Verpflichtung. Entweder ich bin Christ, Kind Gottes, bin ich verpflichtet, so zu leben, wie Gott es will, und er macht es in uns, oder ich bin es nicht. In Johannes 15, Vers 6 sehen wir, da sagt Jesus:
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.
Das ist das Prinzip, dass die Befähigung, die Christus in uns vollbringt. Ich bin der Weinstock, sagt er, alles geht von ihm aus, das Leben. Ihr, die Gläubigen, seid die Reben. Über ein Bild die Übertragung. Wer in mir bleibt, sagt Christus. Wer Christ ist, wer in mir ist, wer mit mir verbunden ist und ich in ihm, das heißt, der Heilige Geist wohnt in ihm, in demjenigen, der bringt viele Frucht. Das Galater 5, 22, die Frucht des Geistes. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, will und wird in uns. Die Frucht des Charakters Jesu Christi wirken. Mehr und mehr. Laden nicht auf einen Schlacht, sondern es ist ein Prozess. Getrennt von mir, sagt Christus, könnt ihr nichts tun. Das heißt, egal wie wir uns anstrengen, es liegt nicht in unseren Fähigkeiten, sondern an den Fähigkeiten des Geistes. Der Geist muss es in uns wirken. Und wir müssen anhaltend in dem Bewusstsein leben, wir brauchen Christus. Ohne ihn geht es nicht. Ich kann kein Christsein leben ohne Christus in mir, ohne den Heiligen Geist in seine Funktion dauerhaft in mir zu wohnen und das Wesen Christi in mir zu wirken. Das ist die Botschaft des 2. Thessalonicher Briefes.